Personas sind tot. Das Modell ist überholt. Steinzeit-Marketing. Modernes Marketing geht definitiv anders. Wie genau, das bespreche ich im Interview mit Florian Eckelmann. In seinem neuen Buch Avatar Hacking beschreibt er, mit welchen faszinierenden Möglichkeiten wir heute unsere Zielgruppe recherchieren können und wie wir diese Infos wirkungsvoll und überzeugend in starke Inhalte übersetzen. Hallihallo und willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu einer neuen Runde Spaß mit Buchstaben in deinem Podcast für verkaufsstarke Texte. Ich bin Juri Kaifens, Trainer für modernes Copywriting und habe dir heute einen ganz spannenden Interviewgast mitgebracht. Wir haben hier in früheren Folgen schon mal darüber gesprochen, dass ich überhaupt gar kein Fan bin von diesen Persona-Modellen. Also von diesen steckbriefähnlichen Formaten, wo du ein Bild von deinem Idealkunden reinkopierst und dann so schreibst noch, was hat die Person für ein Haustier, was fährt die für ein Auto, wo wohnt die, was ist ihre Lieblingspflanze und blablub. Weil das alles eine überholte und sehr ineffektive Art ist, seine Zielgruppe kennenzulernen. Ich empfehle und vermittle stattdessen den Ansatz, mit Kaufmotiven zu arbeiten. Der ist sehr, sehr viel spezifischer, sehr viel tiefgründiger und führt zu einem ganz anderen Kaliber an Ergebnissen. Dazu habe ich schon jede Menge erzählt in der Folge 50 hier in diesem Podcast vom August 2022. Und in dieser Folge steigen wir tiefer ein ins Persona-Bashing. Dazu habe ich mir professionelle Unterstützung ins Boot geholt, nämlich den lieben Florian Eckelmann. Der hat mit zwei Komplizen, mit zwei Co-Autoren ein Buch geschrieben, das den wunderbaren Namen trägt, Avatar Hacking. Und wir steigen jetzt tiefer ein in die Welt der Zielgruppenrecherche. Und das Wunderbare ist, dass der liebe Florian Marketing mit uns ganzheitlich betrachtet. Du wirst auch sehen, in seinem allerletzten Satz hier im Interview zeigt er nochmal, dass alle Leute nur mit dem gleichen Wasser kochen. Also wenn es dich nervt, dass manche Leute im Marketing das manchmal zu so einer Art Raketenwissenschaft machen, dann wirst du diese Folge nicht nur lieben, sondern auch das Buch vom lieben Florian. So, lass uns einsteigen. Hallihallo, lieber Florian. Ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist, hier heute beim Spaß mit Buchstaben und lade dich mal ein zum Start. Sag uns mal, wer bist du eigentlich? Wo kommst du her? Wo sitzt du vielleicht gerade? Und was treibst du so den lieben langen Tag?
Wow. Moin, ich bin Florian. Florian Eckelmann, um genau zu sein. Ich komme ursprünglich aus Bremen. Wir sitzen allerdings mit unserer Agentur Muidoso in Köln. Jetzt habe ich auch schon gelüftet, was wir machen. Wir haben eine digitale Marketingagentur. Tatsächlich würde ich mich aber selber eher als Unternehmer bezeichnen, weil wir schon ganz viele Dinge gemacht haben. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Also ich bin jetzt seit über 12 Jahren gemeinsam mit meinem besten Freund im Geschäft, haben einige schon angestellt von Veranstaltung über E-Commerce bis hin jetzt zu unserer eigenen Agentur. Und ja, ich würde mich selber so beschreiben, dass ich versuche, kreative Dinge auf die Beine zu stellen mit den Menschen, die mir am Herzen liegen und dabei irgendwie versuche, Menschen zu begeistern.
Das klingt richtig, richtig gut und das ist dir in meinem Leben tatsächlich schon mehrfach gelungen, Florian, weil wir jetzt gerade das erste Kapitel eures Buches, und du bist ja auch Autor, und das handelt davon, das ist so ein Kapitel, das muss man nicht lesen, darf man aber lesen, wenn man Lust hat, und ich habe es natürlich getan und habe gemerkt, ey krass, ich kenne den Typen schon seit 10 Jahren, nämlich habe ich ganz zum Anfang meiner Podcaster-Karriere oder überhaupt meiner Selbstständigkeitskarriere damals den Podcast Smart Entrepreneur Radio gehört mit dem lieben Matthew Mockridge und habe dann da auch immer wieder gehört, wie der Matthew die Neon Splash Paint Party beworben hat und dann festgestellt, ach guck mal, der Florian steckt dahinter. Magst du uns ein bisschen in deine Vergangenheit damit reinnehmen, weil vielleicht ist das vielen Leuten hier ein Begriff.
Sehr gerne. Also es kann auch sein, dass du mich da das ein oder andere Mal im Podcast im Hintergrund hast rumkreischen hören, weil zu der Zeit haben Matt und ich auch noch zusammen gewohnt. Also wir haben in so einer Startup-WG letztendlich gewohnt. Ja, wie ist es dazu gekommen? 2011 haben wir einfach aus dem Wunsch, ganz schnell reich zu werden, uns aus unseren Studien gelöst. Damals haben mein anderer Geschäftspartner Siamak und ich noch Jura studiert. Matt hatte Marketing studiert. Ja, und dann haben wir einfach gesagt, wir wollen eine Veranstaltung gründen, um schnell an Kohle zu kommen, um dann irgendwelche Softwareprojekte umsetzen zu können. Und dann haben wir Neon Splash Paint Party ins Leben gerufen. ja, letztendlich ist das so eine EDM-Veranstaltung gewesen, also elektronische Musik. Alle kommen weiß und nach Ablauf eines Countdowns haben sich dann alle mit so fluoreszierender Nassfarbe bespritzt. Klingt total Banane, war es auch. Letztendlich, heute würde man das loben dafür, dass wir so ganz viel so Community-Building gemacht haben und Inklusion betrieben haben und was weiß ich nicht alles. Zu unserer Zeit war das einfach nur ein cooles Ding, was wir dann wirklich so komplett durch Europa gepeitscht haben und dem Erfolg dann hinterhergerannt sind, haben insgesamt, bis wir das dann 2015 verkauft haben, über 1 Million Tickets verkauft, waren in 16 Ländern, hatten eine Ibiza Residency und haben da so unsere besten Jahre in irgendwelchen Backstage-Räumen und auf Bühnen komplett farbverschmiert verbracht.
Das ist ein Thema absolut bildgewaltig, das, was ihr da geschaffen habt. Also das nicht nur was für die Ohren, sondern halt auch unvergessliche Bilder.
Ja, vielen Dank.
Ja, wenn du jetzt sagst, das waren deine besten Jahre, ich meine, uns trennen hier 1-2 Lebensjahre voneinander, haben wir festgestellt, so viel älter bist du nicht als ich, was mir jetzt hier so ein paar Gedanken macht, aber ich halte mich immer noch jung, also ich habe den Eindruck, ich bin manchmal so ein Erwachsener gefangen im Körper eines 18-Jährigen und hoffen wir, dass das noch lange so bleibt. Also meine Geheimrezepte dafür, die Leute, die den Podcast länger verfolgen, kennen das, sind belgische Fritten, belgische Pralinen und Schokolade und vor allem belgische Starkbiere. Das sind die drei Essenzen für ewige Jugend.
Ja, guter, kleinster gemeinsamer Nenner, ne? Alles belgisch, Daumen hoch.
Ganz genau, das sind meine Geheimnisse.
Tatsächlich haben wir dann noch eine weitere Gemeinsamkeit, denn die Käufer von Neon Splash sind ein belgischer Tourenveranstalter gewesen. Also das heißt, auch ich habe mit Belgien viele gute Erinnerungen zu verbinden.
Ach, wie könnte es auch anders sein? Und jetzt kommt noch hier dieser Podcast dazu. Und du bist halt, habe ich eben schon angekündigt, auch unter die Autoren gegangen. Dieses Jahr gab es schon vorher ein Buch, bevor jetzt Avatar Hacking rauskam?
Tatsächlich hat Matt damals ein Buch rausgebracht, Dein nächstes großes Ding. wo wir letztendlich so alle, oder wo er letztendlich alle großen Learnings, die wir so in unserer Unternehmerkarriere und auch in seiner Podcast-Karriere dann untergebracht hat. Da habe ich alles nur designt, was auch eine große Freude und Ehre war. Ja, und jetzt selber hinsetzen und schreiben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das damals bei Matt immer so ein bisschen belächelt. Das habe ich ihm dann auch im Nachgang, als wir unser Buch abgegeben haben, habe ich ihm das auch nochmal gesagt und habe gesagt, Junge, ich habe gedacht, du hast dir da nur irgendwelche Sachen aus anderen Büchern zusammenkopiert und die auf Deutsch übersetzt, aber das ist ganz schön viel Arbeit. Ja, und jetzt sitze ich hier, kann mich auch Autor nennen. Das hätte ich niemals gedacht, weil ich mir wirklich geschworen habe, noch während meines Jurastudiums, wenn das hier vorbei ist, dann schreibe ich höchstens noch mal eine SMS oder eine E-Mail und das war's. Aber ja, es hat nicht sollen sein. Jetzt bin ich auch Autor und tatsächlich sehr stolz drauf.
Würde ich auch sagen, zu Recht. Ich habe die Perle habe ich am letzten Wochenende verschlungen, also auf 2 Tage. Ist ein Buch, das liest sich extrem entspannt. Jetzt so 200 Seiten mit sehr, sehr viel verdichtetem Inhalt. Und mit auch dem rebellischen Spirit, den du jetzt so in deinen bisherigen Jahren erlebt hast, der zeigt sich halt auch schon im Titel. Gut, der heißt Avatar Hacking, aber das Motto so dahinter ist, Personas sind tot. Magst du mir ein bisschen erläutern, was meint ihr damit, wenn ihr Personas den Kampf ansagt? Was steckt dahinter und was macht ihr denn stattdessen?
Ja, genau, also der Titel ist natürlich ein bisschen ketzerisch. Ist ja auch ein Marketingbuch, also wenn das nicht so reißerisch wäre, dann hätte man sich die Headline auch sparen können. Nee, also tatsächlich sagen wir Personas den Kampf an. Allerdings auch nur in Teilen. Also erstmal, um so ein Grundverständnis zu schaffen, wir sagen, mit dem Avatar-Hacking bieten wir ein Framework, was sowohl agil ist, als auch zielgruppenfokussiert und datenbasiert. Und je nachdem, wie man Personas begreift, sind sie auf jeden Fall zielgruppenfokussiert. Und das ist auch der Part, der an Personas richtig cool ist. Also, dass man sagt, ich gebe meiner Zielgruppe irgendein Bild, damit ich das Gefühl habe, ich spreche da nicht mit irgendeiner unbestimmten Anzahl von Leuten, sondern ich versuche, mein Marketing zu personalisieren. Und Der nächste Punkt, also diese Datenbasiertheit, das gibt es ja auch manchmal schon oder wird auch teilweise mit in diese Persona-Erstellung mit einbezogen. Das sind dann meistens demografische Daten, dass man sagt, okay, das ziehe ich mir jetzt nicht irgendwie aus der Luft, sondern das ist datenbasiert. Also es gibt irgendeine Datengrundlage, auf der ich diese Personas entwickle. Das einzige Problem ist, dass Personas halt nicht agil sind. Das heißt, der Normalfall, und das erleben wir immer und immer wieder, du kommst zu irgendeiner riesigen Company, meistens sind es ja auch wirklich die Großen und nicht die Kleinen, die denn sich irgendwann mal vor 3, 4 Jahren so für 40, 50.000 Euro so einen Persona-Workshop gegeben haben, der dann auch irgendwie cool ist, wo man dann halt eben diese besagte Ulrike da entwickelt hat, 52 Jahre alt, mit einem kleinen Chihuahua und fährt einen Golf-Variant oder sowas. Und die werden halt gar nicht geupdatet. Also die hängen dann im besten Fall irgendwo verstaubt, ausgedruckt an der Wand in der Marketingabteilung und keiner macht da mehr was mit. Und das ist halt nicht wirklich Sinn und Zweck. Vor allen Dingen, das, was da zusätzlich hinzukommt, ist, wir haben ja nun die Möglichkeit, immer wieder auf neue Datenerkenntnisse zurückzugreifen und deshalb halt eben diese Agilität, die da fehlt, immer wieder einzuarbeiten. Das Problem ist einfach, wenn du einer Zielgruppe jetzt ein Gesicht gibst, dann ist das am Ende einfach nur so ein Mischmasch aus ganz vielen verschiedenen Individuen, das ein neues Individuum kreiert. Und wir sind ja nun alle so im Detail unterschiedlich, dass das eigentlich ja komplett am Zweck vorbei arbeitet und halt eben gar keine Hilfestellung mehr ist, sondern einen eher auf einen Irrpfad leitet, im schlechtesten Fall.
Ich verstehe auch jetzt die sehr elegante Doppeldeutigkeit darin, Personas sind tot, weil zum einen meint ihr damit vielleicht, dass das Persona-Modell überholt ist? Also ich habe mir einen Satz aus dem Buch rausgeschrieben. Die Persona-Methode stammt aus der einen Zeit, in der Faxgeräte und koffergroße Mobiltelefone der letzte Schrei waren und Steve Jobs noch wallendes Haupthaar trug. Habe ich sehr, sehr geschmunzelt, sehr gelacht. Also es ist eine Methode, die hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Das heißt, diese Methode ist überholt und tot. Und auf der anderen Seite, diese Doppeldeutigkeit, Personas sind tot, dass in dem Moment, wo wir unsere Zielgruppe so ein Gesicht geben, ein Auto und ein was weiß ich, dieses ganze Bild, ist diese Person tot. Das heißt, die ist nicht lebendig, die lebt nicht weiter, die entwickelt sich nicht und ist quasi nur noch so ein Schatten ihrer selbst. Ich bemerke das nämlich auch immer wieder, so Leute, die zu mir ins Copywriting-Training kommen, atmen auf, weil ich sie nicht dazu verpflichte, so bunte Bildchen zu machen mit Menschen drauf. Die atmen dadurch, weil sie sich dadurch eingeschränkt fühlen und das fühlt sich für sie nicht richtig an, weil ich halt auch immer wieder merke, dass diese Personas gebiased sind. Na, da ist irgendwo so eine Verzerrung drin, einfach weil viele ne, so auf subjektive Stereotypen zurückgreifen. Nur so, ich kenne diese Menschen immer so, ne, wie zum Beispiel die Ulrike, ja, die hat auch eine Katze und die mag Tiere total, ne, und die wird total krabbistig, wenn man halt frech ist zu Tieren. Und wo wir ganz vom Thema abkommen, das hat gar nichts mit Tieren zu tun hier. Wir reden über Copywriting, also da kommen Vorurteile mit rein, persönliche Meinungen und am Ende hast du dann zwar ein Bild der Zielgruppe, das sich für dich stimmig anfühlt, das aber durch deine eigene Lebenswirklichkeit verzerrt ist und im Grunde genommen ja auch nicht wirklich lebt. Es kann vielleicht helfen, dass manche so ein Gefühl dafür entwickeln, aber ich meine, wenn du neue Einsichten sammelst für deine Zielgruppe, über deine Zielgruppe, kann das Bild ja schon mal hindern. Ich kann ganz kurz ein Beispiel aus meiner Welt mitgeben. Als ich den Kurs hier damals entwickelt habe, mein Copywriting-Angebot, habe ich gedacht, so ideale Zielgruppe, so Mitte 30, steht voll im Leben. Er will sich in Sachen Marketing weiterentwickeln. Jetzt habe ich aber gemerkt, der jüngste Teilnehmer war noch keine 20 bei mir und die älteste Teilnehmerin war über 70. Und ich wäre niemals auf die Idee gekommen, Personas zu bauen in diesem Alter. Und da hat mich die Realität eines Besseren belehrt und ich habe gemerkt, den 18-Jährigen und die 70-Jährige, die verbindet etwas. Das sind genau, im Grunde genommen, genau die gleiche Zielgruppe, weil die haben die gleichen Ziele. Und wenn ich das in so ein Persona-Modell gequetscht hätte, dann hätte es meine ganze Arbeit verfälscht.
Ja, vor allen Dingen, also du sprichst ja genau den richtigen Punkt an. Da sind diese Demographics, die früher super wichtig gewesen wären, total irrelevant. Weil da geht es um intrinsische Motivation, um Probleme, die eine 70-Jährige genauso gut haben kann wie ein 20-Jähriger. Und ja, halt diese ursprüngliche Logik der Persona, also die zu nutzen, dient dir auch dann im Marketing viel eher so der Kanalauswahl? Also mache ich jetzt Werbung in der Apothekenrundschau oder im Fernsehen? Und wenn im Fernsehen, bei welcher Sendung? Ist es dann TV Total irgendwie vor den RTL-Nachrichten oder beim Sport oder halt bei den Cartoons? Das ist die große Frage, aber das ist ja, mittlerweile funktioniert Marketing ja glücklicherweise nicht mehr so, sondern es ist ohnehin alles interessenbasiert und kann viel genauer ausgespielt werden.
Genau, weil letzten Endes sowohl die 70-Jährige als auch der 20-Jährige sind entweder über Google zu mir gekommen oder durch den Meta-Konzern.
Genau.
Und der gefällt irgendwie, beide gefallen irgendwie allen.
Ja, aber das ist auch genauso dieser Punkt. Also wer Marketing, weiß ja jeder, so wer Marketing für alle macht, macht Marketing für keinen. Und so ein bisschen kann man sich das vorstellen, wie wenn man so im Kunstunterricht ganz viele so Tuschfarben miteinander verbindet, dann ist das am Ende immer braun oder so braun-schwarz, das will keiner haben. Wir wollen ja ganz spezifisch die einzelnen Farben targetieren und denen immer gegenarbeiten und nicht halt in so einem Mischmasch, gefärbt aus persönlichen Erfahrungen, du hast es gerade schon gesagt, oder halt einfach durch die, selbst wenn man da das wirklich nur rein datenbasiert machen würde, dann würdest du es ja immer noch vermischen und so den Mittelwert draus ziehen. Und der ist halt, der Mittelwert ist niemand. Also im Idealfall sind wir ja alle so unterschiedlich und individuell und können ja auch so angesprochen werden.
Ja, ich sag's in meinem Buch so, wenn du allen gefallen willst, dann bist du am Ende so gefällig, dass sich niemand für dich interessiert, und dann bist du halt einfach so ein Durchschnitt, dann verschwindest du unterm Radar. Dann braucht es lieber klare Statements, so wie diese Botschaft, Personas sind tot. Also wir halten fest, das Modell ist tot, und so ein Persona, wenn es zu stringent, zu rigide ist, dann lebt dieses Ding nicht. Was schlagt dir denn stattdessen vor, Florian? Also du kannst uns ja jetzt nicht einfach hier ohne unsere schönen Modelle in der Luft hängen lassen. Bricht ja alles zusammen.
Das darf natürlich nicht geschehen. Ohne das hätten wir auch kein Buch. Also dem Titel könnt ihr es entnehmen. Es ist dann nicht Persona-Hacking, sondern Avatar-Hacking. Und das ist auch so ein bisschen, also wir haben es ja jetzt leider nicht visuell, aber auf dem Cover angedeutet. Also auf dem Cover ist so ein zusammengesetztes Gesicht aus ganz vielen unterschiedlichen Teilen. Also das ist wie aus so einem Instagram-Post, aus Emojis, aus so einer zerstörten Statue und halt verschiedenen Datenpunkten zusammengesetzt. Und anstelle einer Persona, also von so einem fiktiven Menschen, haben wir gesagt, wir brauchen letztendlich einfach so etwas wie ein Gefäß, das nennen wir Avatar, und packen da einfach immer neue Datenerkenntnisse rein. Und das ist immer im Wandel. Und tatsächlich vielleicht einfach nur eine Sekundenaufnahme oder eine Momentaufnahme von eben dieser vorhergehenden Persona, also von unserer Zielgruppe. Und die nennen wir Avatar und haben sie halt in einen Prozess eingegliedert, der denn das Avatar-Hacking ist, wo diese ständig wieder Iterationsschleife nach Iterationsschleife dieser Avatar verändert wird und wir halt entsprechend auch unsere Zielgruppenansprache, unsere Creatives und alles, natürlich unser Copywriting und alles, was da sonst noch mit zusammenhängt, eben auf diesen jeweiligen Avatar anpassen.
Also das Ding lebt, ne? Es verändert sich, es atmet, es hat einen Herzschlag, einen Puls und es plappert auch viel, es teilt neue Einsichten mit dir, dieses Modell. Und ich finde das halt wichtig, das ein bisschen klarer zu machen, weil ich auch merke, dass die Begriffe Avatar und Persona sehr häufig synonym verwendet werden und dass halt die Leute die gleich nutzen. Ist es aber für euch bewusst nicht? Könntest du da noch ein bisschen schärfer abgrenzen, wie du diesen Unterschied siehst?
Also es ist wirklich, wenn ich jetzt die Persona bashe, oder wenn ich sage, die Persona ist tot, dann ist der Avatar so ein bisschen wie der Phönix aus der Asche. Also es ist eine Weiterentwicklung der Persona, eben halt um dieses Attribut der Agilität. Also eine Persona ist immer starr, wird nicht weiterentwickelt und der Avatar ist halt eben genau das. Er ist in einen Prozess eingegliedert, der immer wieder und wieder mit neuen Erkenntnissen dieses Bild, in Anführungszeichen, vom Avatar verändert und halt darauf basierend unsere ganze Zielgruppenansprache auch immer anpassen muss.
Ich empfinde das Ganze, den Unterschied auch klar, ne? So Persona ist wie so ein Steckbrief mit allen möglichen Eigenschaften. Nur was mich immer daran gestört hat, wenn ich weiß, dass Ulrike, dass die das und das Auto fährt, die und die Tiere hat, weiß ich ja noch immer nicht, wie soll ich denn jetzt mit Ulrike sprechen? Also inwiefern beeinflusst das jetzt mein Marketing? Weil ich werde ja wohl kaum, wenn es ums Copywriting geht, über Autos und über Tiere sprechen, über Haustiere. Und da habe ich halt auch mich immer schon dran gestoßen, weil es mir nicht wirklich sagt, was mache ich denn jetzt damit? Und ich hatte hier im Podcast mal eine Folge, das ist die grandiose Folge 50 vom August 22. Da habe ich auch schon geschrieben, tschö Personas, hallo Kaufmotive, weil ich sehr stark mit diesen intrinsischen Motivatoren arbeite im Marketing. Und ich würde sagen, beim Avatar, also ich mag da dieses Konzept auch, und beim Texten, also je nachdem, auf welchem Kundenprojekt ich arbeite, ist für mich, dieser Avatar ist ein Grundgefühl, aus dem heraus ich schreibe. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber ich brauche dann so einen Moment, um mich da reinzuschwingen. Ich weiß halt, welche Sprache, welche Tonalität, wie spricht diese Marke, welche Worte nutzt sie, mit welcher Kraft, mit welchem Grad an Provokation. Und das ist halt von Marke zu Marke schon mal verschieden. Und dieses Gefühl entsteht halt daraus, stellenweise einfach aus reiner Psychologie und dann natürlich aus den Problemen, aus den Zielen, die die Zielgruppe hat. Und das schafft so ein Grundgefühl, aus dem heraus ich dann schreibe. Würdest du sagen, das ist ein Ansatz, der halbwegs Hand und Fuß hat, oder würdest du mir raten, das zu überdenken?
Also ich würde sagen, wir haben versucht, genau dieses Gefühl, was du hast und womit wahrscheinlich nur wenige gesegnet sind, irgendwie zu systematisieren und das skalierbar zu machen. Also weil du hast zwei Dinge angesprochen. Einmal, also du hast ja schon gesagt, Kaufmotive, das ist ja schon eine Systematisierung oder eine Form von Struktur. Genau das haben wir auch. Und das andere, was du angesprochen hast, ist letztendlich die Sprache der Zielgruppe. Und die Zielgruppe sind ja in den meisten Fällen Menschen. Und wir Menschen haben so diese Eigenart an uns, dass wir Dinge mögen, die uns ähnlich sind, und am liebsten hören wir uns selber reden. Das merkt man ja immer wieder, dass man so ein Gespräch als positiv beurteilt, wenn man selber den größten Redeanteil hatte. Und letztendlich genau da setzen wir mit einem Teil des Avatar-Hackings an. Also wir haben, da können wir gleich ja nochmal drauf zu sprechen kommen, wir haben so das Marketing, verstehen wir in drei Phasen. Die nennen wir die drei Cs. Warum drei Cs? Weil es halt die Concept-, Creation- und Commerce-Phase ist, die sich halt immer wieder so umeinander drehen. Also es sind dann immer wieder nicht abgeschlossene Iterationsprozesse. Und in dieser Konzeptphase, also das, womit man notgedrungen anfängt und ab und an dann auch nochmal wieder reingehen muss, geht es vor allem drum, um die Datengenerierung und die Datenanalyse. Und die Datengenerierung, das machen ja schon sehr viele Firmen auch gut, dass sie halt viele Datenpunkte sammeln. Die Frage ist bloß, wie werden diese dann analysiert? Und da fehlt es halt bei den meisten. Und jetzt hast du gerade gesagt, Kaufmotive. Wir haben uns eines Tools bedient, was auch absolut etabliert ist, nämlich der Value Proposition Canvas. Das kennen die meisten Startups ganz leidig, die irgendeinen Businessplan schreiben mussten, um dann der Bank so zu zeigen, hier, guck mal, ich löse tatsächlich ein Problem. Weil was der Value Proposition Canvas macht, ist, der stellt zwei Dinge gegenüber. Einmal die Kundenseite und dann halt das Angebot. Also es kann dann entweder ein Produkt oder eine Dienstleistung sein und teilt die dann ein in jeweils drei unterschiedliche Elemente. Das ist auf der Kundenseite sind das die sogenannten Pains und Gains, also das, was man nicht will, das, was man unbedingt will. Und dann die sogenannten Customer Jobs, die interpretieren wir in unserem Fall als so die Lebenssituation, in der man mit dem Produkt oder mit der Dienstleistung dann letztendlich in Kontakt kommen würde. Und dann auf der Angebotsseite, das sind dann ja wahrscheinlich wir, sind das halt eben die Gain Creator oder Pain Reliever, also das heißt, die Dinge, die ich tue oder die mein Produkt bietet, um halt eben dieses Ziel zu erreichen oder diesen Schmerz zu vermeiden und dann halt nochmal so das Produkt oder der Service an sich ausformuliert. Und wir nehmen alle Datenpunkte, die wir irgendwie finden können, und drücken die in dieses Framework. Also danach analysieren wir Daten. Das machen wir tatsächlich mit KI. Das geht aber auch in Form von einem Workshop oder irgendwie als eine lustige Beschäftigung für den Samstagnachmittag, dass man das händisch macht. Und da gibt es eine Sache, die ein absoluter Megatipp ist, also wie spreche ich die Sprache meiner Zielgruppe? Und es gibt ganz viele Datenpunkte, die ohnehin öffentlich einsehbar sind. Und das sind Bewertungen oder die Kommentaranalyse von Social-Media-Kommentaren. Das müssen nicht mal die eigenen sein, sondern die der Konkurrenz. Und wenn man die mal durchgeht, da findet man nicht nur inhaltlich absolute Goldstücke, sondern auch vor allen Dingen, was Formulierungen anbelangt. Das ist der absolute Wahnsinn, was das Verändern von einem Adjektiv für Auswirkungen im ganzen Marketingapparat haben kann. Du hast, also ich kann da nur mal ein Beispiel nennen, ich weiß jetzt gar nicht, welcher Kunde das war, aber da haben wir vorher irgendwie was gehabt, die smarte Lösung, und haben dann dieses Wort nach der Kommentaranalyse auf pfiffig geändert. Und das hat, also diese Kampagne, die war vorher so ein bisschen Rohrkrepierer-mäßig, die war danach ein absoluter Traum und so, als wenn sich so die Wolken lichten und das Licht den Tag erhält. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Einfach nur durch die Veränderung des Wortes, weil sich die Zielgruppe so davon ja angesprochen gefühlt hat, weil das halt deren Sprache ist. Das war dann das Wort in der Zielgruppe und das hat den absoluten Unterschied herbeigeführt. Also das wird ja sicherlich auch was sein, was du aus deinem Arbeitsalltag kennst, dass es da teilweise Formulierungen gibt oder so eine Tonalität, die auf einmal, also wo es auf einmal sitzt.
Ja, total. Also auch gerade in diesem kleinen Switch vom Smart, ne, was halt so das neunmal kluge, was auch schon so ein bisschen altbacken klingt mittlerweile, also eher so konservativ, ne, das ist so das hippe Wort, das so an der Grenze ist, wenn man halt noch irgendwie bodenständig sein darf, und dann halt das Pfiffige, da ist eine gewisse frische Haltung mit dahinter, könnten ja halt jetzt auch sagen, die verrückte Lösung, die verspielte Lösung, da kommen wir in so einen anderen Kosmos rein, wo eine andere Motivik dahinter steckt, einfach ein anderes Grundgefühl. Und wenn du mir jetzt als Copywriter, du gibst mir ein paar Worte aus der Zielgruppe, du gibst mir pfiffig, du gibst mir so Worte, so Powerwörter wie Hiopai und so, vielleicht auch Wörter, wo die Zielgruppe denkt, ja, weißt du, ich nehme das nicht so ernst mit dieser alten, biederen Sprache, ich laber einfach, wie der Mund gewachsen ist, weiß ich als Texter sofort, okay, in die Richtung geht's, und kann halt mein Hirn da auch rattern lassen. Entweder greife ich dann Begriffe raus, die Zielgruppe halt liebt, oder ich versetze mich in die Haltung rein und schreib daraus. Und das ist halt das, was ich sehr häufig zurückgespiegelt bekomme. Ich meine, ich habe Copywriting auch nicht neu erfunden, doch die Art und Weise, wie ich drüber spreche, mit meinem Genussframe, mit leckeren Texten, würzigen Worten und so, ist halt eine einzigartige Welt für sich. Oder dann halt auch sowas wie Texten mit Pep, Punch und Persönlichkeit, vergiss das olle Stock im Po-Marketing und so. Das verprellt gewisse Zielgruppen. Ich habe mal eine E-Mail gekriegt von einer Dame, die schrieb mir: Sehr geehrter Herr Kaifens, ich habe von der Geschäftsleitung den Auftrag bekommen, nach einer Copywriting-Schulung für unser Team mich zu informieren. Dabei bin ich auf Ihre Seite gekommen und würde Ihnen raten, Ihre Wortwahl gegebenenfalls zu überdenken, weil Sie bei uns einfach durchgefallen sind in der Art und Weise, wie Sie die Dinge formulieren. Und wir legen Ihnen nahe, einfach das nochmal zu überdenken, wo ich mir denke, super Leute, mit eurem Stock-im-Po-Marketing-Verein hätte ich sowieso keine Lust, zusammenzuarbeiten. Und das zeigt halt, dass die da nicht so richtig mitschwingen in meiner Welt. Und andere Menschen fühlen sich deswegen umso mehr angesprochen von mir und meiner Art. Und sprich, da geht es darum, für mich so diese Haltung aufzugreifen und das der herauszuschreiben. Und je mehr Stoff ich von der Zielgruppe natürlich bekomme, desto besser. Weil dann würden mir Wörter wie pfiffig, verrückt, Halligalli und so mehr helfen, als das Persona-Bild von der lustigen Katzenfrau. Ne?
Total. Vor allen Dingen spannend wird es dann da auch, und das ist ja der Punkt, an dem die meisten Marketing-Teams so Informationsasymmetrien haben, die Kommunikation zwischen Design und den Media-Buyern oder der Marketing-Abteilung oder den Textern. Und das ist so cool, wenn du auf einer Datenbasis wirklich an solche Worte kommst und dir eine Welt aufmachen kannst, du denn als Texter dir irgendwelche geilen, knackigen Headlines überlegst oder da so richtig schon mit den Worten Bildern schaffst, die gibst du dann einem Designer und sagst, hier, mach da Worte, pfiffig, Halligalli, mach mir da mal irgendwas mit. Das ist die Brand Identity oder das ist die CI, viel Spaß. Da Also es ist ja immer, Framework klingt, finde ich, immer so ein bisschen wie wirft die Kreativität über Bord, und es ist genau das Gegenteil. Sondern es gibt dir halt einfach easy aufbereitet die Möglichkeit, an Informationen zu kommen, die du dann halt mit so viel Kreativität, wie du möchtest oder möglich ist, einfach umsetzen kannst und dann halt testest, darauf Feedback bekommst und halt wieder in so eine Iterationsschleife gehst. Das ist, also ich finde gerade für kreatives Arbeiten ist das so das Tollste, was es gibt.
Ja, bin ich komplett bei dir. Auch gerade, wenn ich als Texter so ein Briefing bekomme, dann kribbelt sofort mein Hirn vor Kreativität. Ich meine, häufig gibt es so diese Überzeugung, die dahinter liegt, für Kreativität brauche ich Freiraum, brauche ich freies Denken. Nur alleine, wie ich gemerkt habe, die Einschränkungen, die machen kreativ. Wenn ich halt weiß, in diesem Gebiet suche ich nach der Message, macht es das wesentlich leichter, meine kreative Energie auf dieses Gebiet zu konzentrieren, zu fokussieren und diese Sachen zu überspitzen. Das heißt, ich arbeite sehr, sehr viel zielgerichteter und kriege halt auch schneller passende Ideen raus. Und das hat mich gerade, wo du diese Worte mit reingebracht hast, könnten wir noch ein neues Wort reinbringen. Es gibt ja in der ganzen SEO-Welt rund um Suchmaschinen gibt es die Keywords. Das sind die Worte, nach der unsere Zielgruppe sucht. Und wir könnten jetzt eine neue Kategorie aufmachen und sagen, es gibt sogenannte Feel-Words. Du gibst mir halt einfach die 5 bis 10 Feel-Words der Zielgruppe, wo ich halt weiß, das sind die Worte, die ihre Gefühls Welt, ihre Haltung voll auf den Punkt bringen, so quasi als kleines Texter-Briefing. Das fände ich sehr spannend, weil es hat den ähnlichen Auftrag, wenn jetzt ein SEO-Spezialist zu mir kommt und sagt, hier Juri, neue Website, wir haben hier 10 Unterseiten, auf jeder dieser Unterseiten bitte die Keywords und so, weiß ich, ja super, krass, ich weiß, was ich zu tun habe, lasse ich mit einfließen. Und wenn du mir dann die Feel-Words mitgibst hier in diese Kampagne, das sind die Feel-Words, fühl dich rein und kann ich sehr gut mitarbeiten.
Ja, total. Vor allen Dingen, es ist auch so interessant, wenn du dir mal so Brand-Guidelines anguckst. Da ist ja auch immer so eine Seite, wo es um Sprache geht. Und da steht letztendlich immer das Gleiche drin. Irgendwie kompetent, aber halt auch ein bisschen cool, immer am Zahn der Zeit. Das ist wahrscheinlich so die Seite, die fast mit am wichtigsten sein dürfte, um so ein Gefühl für diese Company-Culture dann auch zu bekommen oder Brand-Culture. Und da wird so wenig Zeit drauf verwandt. Das ist echt traurig, weil genau wie du sagst, das ist letztendlich das, was den Unterschied macht. Und ist ja auch das, was denn diesen einen Kunden da von dir ferngehalten hat, wo man sich ja nur bedanken kann.
Es erspart uns so viele Themen. Das ist jetzt auch nicht böse oder despektierlich gemeint, weil diese Zielgruppe, also dieses Unternehmen hat halt einfach eine andere Unternehmenskultur, eine andere Haltung und wird gewiss einen Trainer finden, der genau dazu passt, und mit dem werden die 10-mal glücklicher sein, als wenn ich mich irgendwie verstelle und vielleicht sogar noch versuche, mein Angebotsportfolio umzubauen, zu verwässern, gefällig zu machen, damit das irgendwie da reinpasst. Und so ist uns allen da extrem geholfen.
Ist so ein bisschen wie die Krux, sich beim ersten Date zu verstellen. Also das hilft auch niemandem weiter, wenn man da irgendwie langfristige Absichten hat.
Ja, und ich finde das super spannend, diese 3 Cs. Da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, weil wir haben hier im Podcast natürlich Leute, die sind Copywriter, ne? Die sind selbstständig unterwegs, kennen vielleicht bisher noch nicht so die großen Marketingprozesse, wie Agenturen von eurem Kaliber sie abliefern. Und für die kann das horizonterweiternd sein, da mal über den Tellerrand zu schauen. Und dann habe ich natürlich auch Leute hier, die arbeiten in Unternehmen im Podcast. Habe natürlich auch Leute, Zuhörerinnen und Zuhörer mit dabei, die auf Agenturseite arbeiten. Und da finde ich dieses Framework sehr spannend, wie ihr da arbeitet mit diesen 3 Cs. Können wir da vielleicht mal mit einem Beispiel so durchgehen, das durchdeklinieren, wie das in der Praxis aussehen würde?
Ja, klar. Also ich gebe, ähnlich wie wir das bei den Personas gemacht haben, gebe ich dir jetzt mal das abschreckende Beispiel aus der Praxis. Das ist in den meisten Fällen so, irgendwie zum Jahresanfang gibt es dann das große Agenturkarussell, was angeschmissen wird. Da wird dann irgendwie der neueste Recke ausgewählt. Dann setzt man sich zusammen hin und macht erstmal Konzept. Gut, das heißt bei uns genauso, ist aber ein bisschen anders, weil so das klassische Ding ist einfach, dann macht man irgendwie 6 Wochen Workshops, überlegt sich da eine richtig wilde Strategie und dann wird losgearbeitet, dann wird irgendein Brandfilm gedreht oder alle Inhalte werden fertig abgeschossen und dann, ja, dann geht es dann irgendwann in die Werbung, dann gibt es so ein großes Release und die läuft dann und das ist so ein bisschen wie so eine Lawine, da kannst du eigentlich schon nichts mehr aufhalten. Und es ist letztendlich genauso, wie früher Marketing gemacht werden musste, weil du da ja letztendlich sehr viel Zeit in diese Vorbereitung investieren musstest, deinen Kanal auswählen musstest und irgendwann lief dann dein großer Werbespot im Kino, den du dann für 400 Tage irgendwie eingebucht hast. Und das funktioniert ja Gott sei Dank nicht mehr so, seitdem wir digitales Marketing machen können, sondern da können wir halt relativ schnell testen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Die Dinge, die funktionieren, schmeißen wir aus dem Marketing-Mix raus. Und die Dinge, die funktionieren, da gehen wir double down oder packen da unser ganzes Budget drauf. So, was wir machen, also der, wenn du jetzt zu uns kommen würdest, oder du bist ja ein schlechtes Beispiel, du hältst die Kunden ja schon von dir fern, aber nehmen wir mal an, wir haben einen Startup, was irgendwie einen neuen Wasserkocher oder so erfunden hat, dann würden wir uns erstmal hinsetzen und mit der Konzeptphase beginnen. Das heißt, nehmen wir mal an, es gibt dieses Produkt noch gar nicht, sondern die sind oder die entwickeln irgendwie parallel, aber die haben noch gar keine Kundendaten. Also es gibt gar nichts irgendwie, was es an Datenquellen gibt. Dann würden wir uns hinsetzen und in der Konzeptphase erstmal Daten sammeln. Das heißt, wir würden dann gucken nach Third-Party-Data, was gibt es für Wasserkocher auf dem Markt. Da fällt mir jetzt nicht direkt was ein, aber gibt sicherlich irgendwas von AEG, Siemens, was weiß ich nicht alles. Und da dann halt genau das, was ich eben schon gesagt habe, in so eine Kommentaranalyse oder eine Bewertungsanalyse gehen und gucken, was ist denn so in der Wasserkocher-Zielgruppe? Wen gibt es denn da alles und was stört oder was möchte man mit dem Wasserkocher? Wahrscheinlich, dass der irgendwie ganz besonders schnell kocht, dass der, dass man den nicht ständig entkalken muss, dass der irgendwie noch gut aussieht und, und. Also da wird es viele verschiedene Beweggründe geben, warum man so einen Wasserkocher kaufen sollte. Den teilen wir, oder diese Beweggründe, nachdem wir uns die dann alle gezogen haben, beziehungsweise auch diese Formulierung, die würden wir dann in der Analyse in unsere über unseren Value Proposition Canvas in diese einzelnen Avatar Elements einteilen, also halt Gain Creator, Pain Reliever, Gains, Pains und so weiter. Und dann würden wir auf dieser Basis, ja, mit so einem, mit Grundannahmen, basierend eben auf diesen Daten übergehen und erste Inhalte in der zweiten Phase, nämlich der Creation, zu erstellen. Das können Texte sein, beispielsweise, wenn es dann nur darum geht, beispielsweise eine Newsletter-Liste zu bespielen, für SEO oder SEA natürlich sehr wichtig, oder letztendlich auch, wenn man sowas mit Tabula arbeitet, irgendwelchen Blogbeiträgen und so weiter, oder halt tatsächlich wirkliche Creatives, also das heißt dann Content für Social Media zu erstellen, ganz egal, ob der organisch oder paid ausgespielt wird. Ja, dann erstellen wir diese ganzen Inhalte darauf basierend und gucken dann einfach in der letzten Phase, der Commerce-Phase, wie performen diese Inhalte. Das ist natürlich am einfachsten, das irgendwie auszuwerten, wenn wir uns Werbeanzeigen angucken. Da gibt es dann halt so KPIs wie Thumbstop-Ratio oder Watch-Time oder. Also ganz viele verschiedene Punkte, die man analysieren kann, die mir dann letztendlich Auskunft darüber geben, welche Inhalte performen wie, also welche Argumente sind die, die am heißesten sind, oder welche Bilder oder welche Welten muss ich kreieren und würde die dann einfach wieder übersetzen, also wenn das halbwegs gut funktioniert, wieder zurück in die Creation-Phase gehen und sagen, ja, hier unser Argument mit dem schnell kochen, das funktioniert am besten. Das setze ich jetzt einfach mal in 10 verschiedenen Formaten um. Also beispielsweise in so einem UGC-Style. Das heißt, ich filme mich selber mit dem Handy. Ey, oh, mich nervt das immer so. Dieses ewige Wasserkochen. Ich will doch nur Tee trinken. Wenn es da mal was geben würde. Oder beispielsweise als Still-Image mit so Pfeilen dran, der mir die ganzen Vorteile auflistet, oder ich mache das als Animationsvideo oder in einem Karussell oder. Da sind letztendlich den Trends und auch den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt, da denn kreativ auf dieser Grundlage von dem, was ich ohnehin schon weiß, was gut funktioniert, in ein neues Format zu setzen. Das bezeichnen wir als Container. Und dann geht es letztendlich einfach nur darum, immer die richtigen Container zu bauen, also die Formatpaarung gepaart mit den richtigen Avatar-Elements oder mit den richtigen Argumenten, und die teste ich dann einfach durch. Und über kurz oder lang, je länger man halt diese Iteration macht, desto besser lerne ich meine Zielgruppe zu verstehen und desto klarer ist auch das Feedback. Und dann mache ich letztendlich genau das, was die Aufgabe von gutem Marketing ist. Ich preise mein Produkt oder meine Dienstleistung genau in der Sprache der Zielgruppe an. Letztendlich ist ja genau das auch das, was ein guter Verkäufer macht. Also auch wenn Verkauf in Deutschland ja immer so ein negatives Bild hat. Aber wenn wir mal ins Autohaus gehen, so, da kann der gleiche Dreier-Kombi rumstehen. Und ich muss den zweimal komplett unterschiedlich verkaufen. Einmal verkaufe ich den an den Familienvater, wo ich ihm sage, ey, hier, pass auf, kannst du richtig easy deine Einkäufe reinladen, dann passt da noch der Kinderwagen rein, hier überall ISOFIX, deine Kiddies hinten, die haben Entertainment, die nerven dich nicht, wenn die irgendwie lange Autofahrten haben, oder halt an den Selbstständigen, der irgendwie im Außendienst unterwegs ist und halt die ganze Zeit auf der Autobahn ist und dann in der Stadt noch parken muss, also der braucht Power, der braucht irgendwie ein Auto, wo du was reinladen kannst, wo du aber trotzdem mit in der Stadt in jedes Parkhaus reinkommst. Es ist das gleiche Auto, aber es sind vollkommen unterschiedliche Argumente. Und dann gibt es vielleicht auch noch den dritten, der sagt, ja, gibt's den in Rot. Und das war's, wo ich mich dann letztendlich nur noch über die Farbe und die Felgengröße unterhalten muss, wo es halt einfach nur um Style geht und wo alles andere, jedes andere Argument einfach nur Ablenkung wäre.
Ja, ja. Super. Und da klingen halt auch sofort die Motive im Hintergrund mit. Ich finde das spannend, weil ich das natürlich die Hintergründe vom Buch kenne. Und alle, die jetzt hier zuhören und die vielleicht sagen, oh krass, das waren jetzt so viele wilde Worte auf einmal. Ich finde es schön, dass ihr im Buch diese ganzen Denkmodelle halt auch sehr schön illustriert, also die Canvas, die Fragen, wie ihr recherchiert und so, das habt ihr ja sehr, sehr detailliert wirklich aufgedröselt. Also das empfehle ich auf jeden Fall jedem, um sich mal so ein Grundgefühl über diese ganze Reise zu machen. Und ich hatte gerade im Hinterkopf so, also während du geredet hast, ist bei mir so ein Film abgelaufen. Ich übertrage das ja gerne in meine Welt. Und ich habe mir gesagt, das, was ihr macht, ist ja im Grunde genommen wie Kochen. Wir sind ja hier in der Welt der leckeren Texte. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, sagen wir, ich bin Koch, und ich weiß, ich will jetzt hier für Vegetarier kochen und jetzt gleich kommen 100 Vegetarier an mein Buffet. Würde ich nach dem alten Persona-Modell arbeiten, würde ich denken, ja, okay, ich kenne eine Vegetarierin, du, ich weiß genau, wie die ist, so und so, und das mag die, und dann würde ich halt das kochen. Das wäre so das alte Persona-Modell. Ich nehme meine subjektive Realität und mache die zum Maßstab von allem. Wird nicht lange funktionieren, weil ich halt merke, es gibt noch sehr, sehr viele andere. Und dann würde ich nach eurem System hingehen, erstmal mich informieren, was essen Vegetarier, was gibt es da für Zutaten, und mir diese Zutaten alle zurechtlegen und daraus unterschiedliche Gerichte zaubern, wo ich den Eindruck habe, das könnte funktionieren, das könnte denen schmecken. Die stelle ich dann alle raus auf mein Buffet und gucke dann, wenn die 100 Leute fertig gegessen haben, was ist übrig, wovon ist am meisten weggegangen, was hat niemand angepackt, und gewinne durch die Daten dann neue Insights, wovon mache ich beim nächsten Mal mehr, was hat gut funktioniert, ach guck mal, das und das habe ich so angerichtet, das war der absolute Runner, aber wenn ich das jetzt noch auf einem Teller mit einer anderen Farbe serviere, könnte das noch besser funktionieren, und so taste ich mich halt ran, bis ich dann am Ende vielleicht die 5 mega geilen Rezepte entwickle, die brauche ich den Leuten nur noch hinzustellen, dann weiß ich ganz genau, das wird meiner Zielgruppe schmecken. Und das ist ja im Grunde genommen das, was ihr macht, oder?
Genau so ist es. Also es ist Buffet mit Live-Cooking. Also das ist ein perfektes Beispiel, auch weil das da noch so mal diese, wir bringen immer so das Beispiel, du kippst so eine Lego-Kiste aus und baust dann halt irgendwas im Dabeisein von der Person, für die du es baust. Aber das ist mit dem Essen, das ärgert mich, dass wir das nicht im Buch drin haben, weil das ist genial, weil da so viel persönlicher Taste auch drin ist, und wer für alle kocht, das ist ja eben dieses typische Ding, warum schmeckt Tankstellenessen so scheiße, weil das halt für alle ist, das ist einfach dann ungewürzt oder Mensa-Essen, das ist ungewürzt und du musst dir da dann versuchen, so das noch das letzte bisschen Leben aus deinem Gulasch rauszuwürzen und das es bringt halt nichts.
Und ich finde es schön, wo du jetzt gerade gesagt hast, ja, das ist Buffet mit Live-Cooking, weil das nochmal diese Echtzeitreaktion nochmal ganz krass betont, weil ein Buffet ist ja wieder statisch, ne? Das, ja. Da habe ich jetzt eine Chance und da muss ich es abräumen und good luck beim nächsten Mal. Nur das erinnert mich gerade an ein Hotel, wo ich letztes Jahr war, wo es auch Live-Cooking gab und dann hatte sich dieser Koch, und das war in Spanien, und der hatte sich halt die deutschen Gäste angeschaut und der wusste halt genau, wie die gerne zum Beispiel ihr Lamm essen oder so. Und dann hat er mir direkt Vorschläge gemacht, ja, ich könnte das jetzt hier noch so würzen und so, hat natürlich viel von den anderen Gästen gelernt und schlägt mir das dann proaktiv vor und ich denke mir, ey Mann, das klingt richtig gut, das klingt nach meinem Geschmack, mach mal, wäre ich jetzt selbst nicht drauf gekommen, sprich, wenn du das Ding bis zur Perfektion treibst, wirst du mich wahrscheinlich am Ende sogar mit Dingen überraschen, auf die ich selbst gar nicht gekommen wäre, weil du mich am Ende besser kennst, als ich mich selbst, ne?
Und das Wahnsinnige ist, das ist mir jetzt gerade gekommen, Buffet mit Live-Cooking ist letztendlich nichts anderes als Subway oder bestellen beim Dönermann.
nur Fleisch oder Gemüse, alle Sorten Gemüse, alles ohne Zwiebeln?
Genau, genau so ist es. Bei mir tatsächlich Dürüm ohne Soße.
Ohne Soße?
Ja, ohne Soße, ohne Tomate. Das, also den kriege ich auch immer, dieses ehrlich. Aber scharf? Nee.
Ah, schön. Das ist ein schöner Weg, das Ganze abzurunden. Und ich will allen Appetit auf mehr machen, sich dieses Buch zu holen. Avatar Hacking werde ich auch hier in den Shownotes verlinken zu dem Ganzen. Dann können die Leute da selber einsteigen. Und es ist ein leckeres Buch. Es hat so mich durch unterschiedliche Stadien geführt. So das erste am Anfang lerne ich euch kennen. Und dann kommt so dieser Recherche-Part, auch für die Copywriter super wertvoll. Ne? Diese Konzeptphase, wie lerne ich das Produkt kennen, die Zielgruppe kennen, wo kann ich da überall reinschauen gehen. Und dann wird es nach hinten raus immer mehr datengetrieben, doch es gelingt euch gut, mich da nicht zu verlieren. Und ich fand es halt sehr horizonterweiternd, weil es halt wirklich der absolute, für mich der absolute State of the Art geht, wie modernes Marketing funktioniert heute. Also
herzlichen Dank.
Ganz klare Empfehlung. Jo, würde sagen, 45 Minuten, Florian, das ist schon ordentlich Stoff drin. Und ich weiß nicht, ob du das aus meinen anderen Interviewfolgen kennst. Ich überlasse immer gerne den Gästen das letzte Wort. Meistens frage ich sie, hast du noch irgendeine Weisheit? Irgendetwas, was du den Leuten mitgeben willst? Irgendein Lebensrat? Und wir haben das vorher jetzt nicht besprochen, deswegen erzähle ich hier noch so ein bisschen und gebe dir hinter den Kulissen Zeit, einfach dein Hirn rattern zu lassen. Doch gibt es irgendwas, wo du sagst, jetzt hier so nach diesen 45 Minuten, das hat der Juri vergessen, das würde ich dir noch mitgeben. Und ich glaube, mit dieser kleinen Erkenntnis kann ich dir was Gutes tun. Bühne frei. Ich sage auf jeden Fall schon mal danke, dass du da warst. War mir eine Riesenfreude. Und ja, Bühne frei für deine Message.
Aus über einer Dekade Unternehmertum weiß ich, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird.